Ich lese aus Gottes Wort, aus dem zweiten Teil der Bibel, aus dem Buch Matthäus, Kapitel 1, die Verse 18 bis 25. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet: Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus.
Guten Morgen. Name ist Schall und Rauch. Diese Worte legt Goethe seinem berühmten Faust in den Mund. Und zwar in dem Moment, als er von Margarete die bekannte Gretchenfrage gestellt bekommt. Er soll ihr antworten, wie er es mit der Religion hält. Und Faust windet sich so ein bisschen und druckst rum und beschreibt ein wenig davon, was er glaubt oder auch nicht glaubt und was ihm wichtig ist, und kommt dann zu dem Ergebnis: naja, man kann es ja wohl nennen, wie man will, denn Name ist Schall und Rauch. Und damit hat Goethe gewollt oder ungewollt ein deutsches Sprichwort erschaffen, nämlich: Namen sind nur Schall und Rauch. Also Namen bedeuten eigentlich nichts oder Namen werden eh direkt wieder vergessen. Und dass das irgendwie nur so zum Teil stimmt, haben vor einigen Jahren auch Wissenschaftler herausgefunden. Und zwar habe ich eine Studie gesehen, wo untersucht wurde, ob bestimmte Namen beim Online-Dating Vorteile oder Nachteile bringen. Und Wissenschaftler haben dann herausgefunden, Leute mit bestimmten Namen, und zwar nämlich in dem Falle Hanna oder Felix, deren Profile werden signifikant häufiger angeklickt als Profile von Leuten mit Namen, die ich jetzt nicht nennen werde. Aber es waren sehr geläufige Namen. Und auf jeden Fall scheint hier eher ein anderes deutsches Sprichwort, oder was heißt deutsches Sprichwort, ein anderes Sprichwort zu gelten: Nomen est omen. Also der Name ist ein Zeichen oder auch der Name ist Programm. Zumindest denken das in dem Fall offensichtlich die Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Sie denken, von dem Namen, den ich hier lese, kann ich schon darauf schließen, was das für eine Person ist. In der Bibel ist es so, dass der Name einer Person häufig von großer Bedeutung ist. Immer wieder hat man es mit Personen zu tun, deren Namen schon eine gewisse Bestimmung ausdrücken. Zum Beispiel Eva, die erste Frau, bedeutet Mutter allen Lebens, der Name. Der Name des jüdischen Stammvaters Abraham bedeutet Vater von vielen. Und David, der bekannte König, den Gott einen Mann nach seinem Herzen nennt, dessen Name bedeutet der Geliebte Gottes. Und man merkt, der Name ist Programm. Und das gilt zwar auch in der Bibel jetzt nicht immer, aber doch häufig. Und so auch in unserem Text, der Familiengeschichte von Maria und Josef, um die es hier nämlich eigentlich dann doch gar nicht so zentral geht, sondern um das Kind, mit dem Maria schwanger ist. Und es begegnen einem für dieses Kind zwei verschiedene Namen: Immanuel und Jesus. Und beide Namen haben sehr wichtige Bedeutungen für den Träger dieses Namens und auch für uns heute. Und vielleicht ist es für dich ein sehr nachvollziehbarer Gedanke, weil deine Eltern dir deinen eigenen Namen auch sehr bewusst gegeben haben, wegen seiner Bedeutung. Und vielleicht auch nicht, vielleicht fanden sie ihn einfach schön. Auf jeden Fall tauchen wir hier mit unserem Text in eine Kultur ein, in der die Bedeutung eines Namens etwas wirklich Wichtiges war. Und konkret auf den Text aus Matthäus 1 bezogen, in der es wichtig war, dass das hier erwähnte Kind genau diese beiden Namen bekommt. Immanuel, Jesus. Und dazu will ich gleich kommen. Und damit auch zu der Frage, warum hier überhaupt zwei verschiedene Namen erwähnt werden. Weil das hat mit uns zu tun. Aber ich kann mir vorstellen, dass man bei diesem Text, den wir jetzt gerade eben gehört haben, bevor man überhaupt zu diesen Versen mit den Namen kommt, vorher schon gedanklich ausgestiegen ist. Oder zumindest stark herausgefordert wurde. Und zwar direkt im ersten Vers, in Vers 18. Da steht, Maria war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Das ist eine Tatsache, die für viele Christen wahrscheinlich völlig normal ist, weil auch gewohnt. Aber gleichzeitig stellt es eine christliche Wahrheit dar, die bei den meisten Leuten, die jetzt nicht so religiös sozialisiert sind, einfach nur Kopfschütteln hervorruft, oder? Schwanger durch den Heiligen Geist, Jungfrau sein und trotzdem Kind bekommen, ist klar. Die Szene in den ersten beiden Versen klingt mehr so nach familiärer Katastrophe als nach besinnlicher Vorweihnachtszeit. Maria ist schwanger, aber nicht von ihrem Verlobten Josef. Also ist sie fremdgegangen? Aber gleichzeitig heißt es, dass sie das nicht getan hat, sondern das Kind eben vom Heiligen Geist ist, was wirklich abgefahren klingt. Und ein nachvollziehbarer Gedanke ist, Maria lügt. Vielleicht ist sie doch fremdgegangen. Oder eine andere Idee ist, der Autor dieses Textes, also Matthäus, will die Szene so darstellen, als sei das Kind, das sie bekommt, was ganz Besonderes, statt einfach zuzugeben, dass Maria vor ihrer Hochzeit mit Josef geschlafen hat oder mit irgendjemand anderem. Also so eine Beschönigung des Autors wäre auch eine Erklärungsmöglichkeit. Aber dass Maria wirklich durch den Heiligen Geist schwanger ist und während der Schwangerschaft wirklich noch Jungfrau war, behauptet nicht mal die evangelische Kirche auf ihrer Website, sondern im Gegenteil. Und ich will das auch gar nicht ins Polemische ziehen, weil ich kann das sehr gut verstehen, dass man sich an der Frage stößt. Aber ich glaube, sie ist nur so lange ein Anstoß, bis man anfängt darüber nachzudenken, ob es, wenn Gott wirklich allmächtig ist, für ihn echt ein Problem oder eine Herausforderung darstellt, sowas zu bewirken. Warum stoßen sich Leute ausgerechnet an der Jungfrauengeburt? Und wenn es dir selbst so geht, woran liegt es bei dir? Und ich frage das nicht nur als rhetorische Frage. Mich würde es wirklich interessieren, wenn es denn bei dir so ist. Weil ich verstehe nur zu gut, wenn man sagt, ich kann das nicht glauben. Mir ist es zu abgefahren. Aber dann muss man tatsächlich auch so konsequent sein und sagen, dass all die übernatürlichen Dinge in der Bibel auch Quatsch sind. Also die Jungfrauengeburt, Heilungen, Schöpfung, Brotvermehrung, Sturmstillung, auf dem Wasser gehen, Vergebung der Sünden, Sinnflut und. Ich kann nicht glauben, dass Gott allmächtig ist und Wunder tun kann, also so insgesamt. Das kann ich verstehen, wenn man das sagt. Weil vieles ja auch wirklich abgefahren klingt. Aber warum sollte er einige Sachen können und andere nicht? Wenn Gott wirklich allmächtig ist, dann ist es doch eher eine Kleinigkeit, dass eine Frau schwanger wird und trotzdem Jungfrau ist. Da stehen in der Bibel ganz andere Sachen, bei denen ich mir denke, was ein Ding. Nur ein Beispiel. Im Buch Josua jagen die Israeliten einem verfeindeten Volk hinterher und Gott sorgt dafür, dass die Sonne 2 Tage ununterbrochen scheint und nicht untergeht, damit das Volk, was da verfolgt wird, sich nicht verstecken kann. Und die Erzählung stammt nicht aus Skandinavien zur Sommersonnenwende, sondern aus dem Nahen Osten. Wenn er sowas kann, in den Tag-Nacht-Rhythmus eingreifen, und außerdem die ganze Erde erschaffen kann, dann ist es mit der Jungfrauengeburt wirklich kein Ding für ihn. Oder anders formuliert, wenn Gott wirklich der Schöpfer dieser Welt ist, wenn er wirklich alles, was lebt und alles, was ist, geschaffen hat und wenn er wirklich auch die Macht über diese Schöpfung hat und selbst Tage anhalten kann und wenn er einfach dadurch, dass er spricht, Dinge erschafft, warum sollte ihm irgendwas unmöglich sein? Und das einzig Konsequente ist, zu sagen, entweder er kann das alles oder er kann das alles nicht. Und beide Positionen kann ich verstehen und nachvollziehen. Entweder er kann Wunder tun, heilen, segnen, erschaffen, vernichten, Sünden vergeben, oder er kann es alles nicht. So teils, teils ergibt keinen Sinn. Wenn er nur einen Teil davon kann, dann steht christlicher Glaube plötzlich auf einem sehr, sehr bröckligen Fundament. Wenn er nur ein bisschen allmächtig ist, dann ist, glaube ich, besser, ich lasse es ganz sein mit dem Glauben, weil wer weiß, vielleicht kann Gott mir dann gar nicht helfen. Aber wenn er allmächtig ist, dann ist es alles kein Problem für ihn. Wenn Gott allmächtig ist, dann kann er sogar Dinge tun, die noch viel mehr ein Hindernis für mein aufgeklärtes Denken sind als so eine Jungfrauengeburt. Und ich glaube, er ist allmächtig. Und er tut Dinge, die mit meinem und unserem Verstand einfach nicht zu begreifen sind. Und das ist gut so, weil er Gott ist. Und weil er viel mehr ist als nur eine Projektion meines eigenen Verstandes. Eigentlich wäre es doch viel gruseliger, wenn ich alles über ihn verstehen könnte, oder? Und man merkt, am Ende landet man bei der Frage, kann ich Gott vertrauen oder kann ich es nicht? Das ist letztlich die Frage, die er einem stellt. Vertraust du mir, auch wenn du nicht alles verstehen kannst? Oder tust du es nicht? Vertraust du ihm? Vielleicht hilft dir bei der Beantwortung der Frage ja, wenn wir uns das Warum anschauen. Warum macht er das überhaupt mit der schwangeren Jungfrau? Warum ist es so wichtig und warum nicht einfach eine normale Geburt? Weil das Kind, das hier geboren wird, kein normales Kind ist, sondern der lange angekündigte Retter der Welt. Weil hier nicht nur einfach irgendein Mensch geboren wird, sondern Gottes Sohn. Und weil hier nicht einfach ein Kind geboren wird, das zwei Menschen miteinander gezeugt haben, sondern Gott selbst Mensch wird. Deswegen spielt auch der Heilige Geist bei dieser Geburt eine Rolle, der dritte Teil der Dreieinigkeit, also Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Irgendwie genial und irgendwie auch sehr schwer zu verstehen. Gottes Logik. Und weil dieses Kind die Anwesenheit Gottes auf der Erde ist. Ganz Mensch und ganz Gott. Marias Sohn und letzte Woche in der Predigt von Steffen wurde sehr deutlich, auch Josefs Sohn, aber gleichzeitig eben auch Gottes Sohn. Noch so eine Gotteslogik, die irgendwie über meinen Verstand geht. Aber genau das drückt sich in den Umständen dieser Geburt aus. Er ist irgendwie ein normales Kind, aber irgendwie auch ziemlich nicht. Weil es Gott selbst ist, der hier Mensch wird. Übrigens hat es eine sehr interessante Folge, nämlich, dass Josefs Rolle immer so ein wenig verwirrend ist. Sollte man ihn jetzt als Jesu Vater bezeichnen oder nicht, weil Jesus ja schon auch als Nachfahre Josefs bezeichnet wird, aber gleichzeitig auch Gottes Sohn ist. Und auch wenn es in der Geschichte der Menschheit oft Frauen waren, die in dem Schatten der Männer standen oder teilweise auch immer noch stehen und eigentlich mehr Beachtung verdienen würden, ist es bei dem Text tatsächlich mal andersrum. Maria wird in christlicher oder ja, vor allen Dingen in katholischer Tradition immer sehr hervorgehoben und meines Erachtens teilweise völlig überhöht. Sie wird als die verehrt und leider teilweise auch angebetet, die Gottes Sohn zur Welt bringt. Und Josef wird meistens wenig bis gar nicht beachtet. Auf Gemälden, die Jesu Geburt zeigen, steht er meist so ein bisschen unbeteiligt am Rand. Und ist sich auch so unschlüssig, was er hier eigentlich gerade macht. Maria hält meistens das Jesuskind oder das liegt in der Krippe und Josef steht immer so ein bisschen daneben, als hätte er mit der ganzen Situation gar nichts zu tun. Dabei sind beide beachtenswerte Personen, Maria und Josef. Und auf den möchte ich kurz eingehen, denn er ist nicht nur eine beachtenswerte Person, sondern außerdem ein Hinweis auf das Kind, das seine Frau bekommen wird. In ihm können wir ein Abbild davon sehen, wie Jesus selbst ist. Wir erfahren hier in dem Text nur wenige Dinge über Josef, aber ein Charakterzug von ihm ist von großer Bedeutung. Und zwar steht im Text, er war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Und wenn man das wörtlich übersetzt, dann steht da eigentlich, er war ein Gerechter. Wow. Im Alten Testament wird immer mal wieder die Unterscheidung gemacht zwischen ungerechten und gerechten Leuten. Und gerecht war eine Person, die mit ihrem kompletten Leben Gott ehrte. Und im Buch der Sprüche, im Buch im Alten Testament, geht es an vielen Stellen darum, was so eine Person denn genau ausmacht, so eine gerechte Person. Und da heißt es, ein Gerechter steht auf festem Grund, wie ein tief verwurzelter Baum. Er darf auf Gottes Hilfe hoffen. Sein Tun schafft Recht und er freut sich über Recht. Er zeigt anderen den richtigen Weg. Ein Gerechter redet wohlüberlegt. Er ist großzügig. Und er kümmert sich um die Armen und noch ein paar Sachen mehr. Und auch wenn wir nicht viel über Josef wissen, scheint er eine solche Person gewesen zu sein. Denn wir erfahren, Josef war ein Gerechter. Und damit ist er ein Hinweis auf den, von dem es heißt, dass er der Gerechte ist. Und dieser Gerechte wächst gerade in Marias Bauch. Jesus. Und sein Papa, der aber irgendwie auch nicht sein Papa ist, ist ein häufig übersehenes, aber eigentlich sehr, sehr eindrückliches Hinweisschild auf ihn selbst. Ein Hinweisschild auf Jesus, den Gerechten, der oder über den es heißt, dass er viele gerecht machen wird. Und damit ist er genau das, was sich Jesus von seinen Nachfolgern wünscht. Die, die zu ihm gehören, werden durch ihn, Jesus, dazu befähigt, so ein bisschen platt gesagt, Hinweisschilder auf ihn zu sein. Durch Jesus ist es möglich, dass andere Menschen ihn in mir sehen. Krass, oder? Für mich fühlt sich das oft sehr anders an. Für mich fühlt es sich teilweise eher so an, als wäre ich eins dieser diese braun-beigen Schilder, die an der Autobahn stehen und auf Sehenswürdigkeiten in der Gegend hinweisen. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Dann steht da zum Beispiel an der A10 irgendwann das Schild Zitadelle Spandau. Und dann schaut man links und schaut rechts und kann nirgendwo eine Zitadelle sehen. Und man fragt sich, was ist das für ein Hinweisschild, wenn ich von hier aus eh die Zitadelle nicht sehen kann? Und wo geht's bitte zu der Zitadelle? So kommt es mir bei mir manchmal vor. Auf wen oder was weise ich eigentlich hin? Auf Jesus oder auf was anderes? Wen sieht man, wenn man mich sieht? Und haben andere Leute die Möglichkeit, in mir Jesus zu erkennen? Und wie geht es überhaupt? Und setzt es nicht total unter Druck? Und spätestens hier ist es von größter Wichtigkeit, dass wir weg von Maria und Josef schauen, auch wenn die beiden zwei sehr beachtenswerte Personen waren, und auf den blicken, um den es in diesem Text eigentlich geht. Das kleine Kind mit den zwei Namen. Jesus, Immanuel. Denn der gibt uns eine Antwort auf diese Fragen. Und der Schlüssel dazu steckt in den beiden Namen, Immanuel und Jesus. Dazu nochmal ein Blick in den Text. Josef denkt darüber nach, Maria heimlich zu entlassen, so steht es hier im Text, also die Verlobung aufzulösen. Und so eine Verlobung war ein rechtsverbindliches Versprechen und konnte eigentlich fast nur dann aufgelöst werden, wenn einer dieser beiden Partner dem anderen untreu gewesen ist, so wie es hier ja bei Maria auf den ersten Blick so scheint. Und somit war es ein ziemlich mutiger Schritt von Josef, das nicht öffentlich zu sagen. Also so nach dem Motto, Maria ist mir fremdgegangen, weshalb ich sie nicht heiraten werde, ich löse die Verlobung auf. Sondern, was er ja macht, ist die Verlobung, ohne einen Grund zu nennen, aufzulösen. Wenn hier steht, dass er sie heimlich entlassen will, bedeutet das nicht, einfach so zu tun, als wären sie jetzt halt doch nicht mehr verlobt. Denn es war ja ein öffentliches und ein verbindliches Versprechen, sondern das bedeutet, die Verlobung aufzulösen, ohne einen Grund dafür zu nennen und ohne zu sagen, dass sie ihm offensichtlich fremdgegangen ist. Und damit verhindert Josef, dass Maria der öffentlichen Schande ausgesetzt wird. Auf die Gefahr hin, dass er selbst sich dafür rechtfertigen muss. So tickte Josef. Aber in diesem ganzen Denkprozess interveniert zum Glück ein Engel und erklärt Josef in einem Traum die Situation. Und er erklärt ihm, dass seine Verlobte vom Heiligen Geist schwanger geworden ist. Wie genau das funktioniert hat, ich weiß es nicht, aber Gott weiß es. Und Josef soll das Kind Jesus nennen, weil es sein Volk von seiner Schuld befreien wird. Wieder mal krass. Und Josef vertraut und er folgt dieser Anweisung. Matthäus, der Autor des gleichnamigen Evangeliums, aus dem der Text stammt, macht hier deutlich, dass damit ein Versprechen in Erfüllung geht. Er zitiert einen Vers aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja, wo steht: Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und indem Matthäus das zitiert, zeigt er uns als Lesern, Jesus ist dieser Immanuel. Jesus ist Gottes Anwesenheit bei uns. Was ja irgendwie voll die christliche Grundlage ist und was man außerdem auch ganz gerne hört. Gott ist bei uns. Er ist bei den Menschen. Wie gut. Doch an der Stelle gibt es ein dickes, fettes Aber. Aber vielleicht ist es gar nicht so gut. Zumindest nicht so, wie man es im ersten Moment denkt. Vielleicht ist das Ganze ein riesengroßes Problem. Viel mehr, als man erwarten würde. Warum? Warum könnte es ein Problem sein, dass Gott mit uns ist? Es kann sein, dass die ersten Leser dieses Matthäus-Textes, die wahrscheinlich jüdischer Abstammung waren, damals vor ungefähr 1950 Jahren, im ersten Moment dachten, Immanuel? Gott ist mit uns? Oha, was passiert jetzt? Müssen wir jetzt Angst haben? Warum dachten die das womöglich? Wenn man sich den ganzen Text im Buch Jesaja anschaut, woraus der eine Vers, der hier zitiert wird, auch stammt, dann stellt man fest, Gott ist mit uns, Immanuel, war in dem Zusammenhang ein riesengroßes Problem für die Betroffenen. Denn hier in dem Text in Jesaja geht es um Gericht. Weil das Volk Israel Gott nicht vertraut, sondern andere Götter anbetet. Und deswegen kündigt Gott durch den Propheten Jesaja an, dass sie durch ein verfeindetes Nachbarvolk überfallen werden und ausgeplündert werden. Und das, obwohl sie das Volk sind, über das es heißt, dass Gott bei ihnen ist. Immanuel. Und hier in dem Kontext von Jesaja wird deutlich, Gott ist mit uns, ist eigentlich eine schlechte Nachricht für die Menschen. Für uns Menschen. Wenn Sünde anwesend ist. Hier bei Jesaja wird deutlich, da wo Sünde herrscht, ist Gottes Anwesenheit absolut tödlich. Sünde hat in Gottes Anwesenheit keinen Platz, weil er heilig ist und weil er perfekt ist und Sünde mit seinem Wesen nicht zusammengeht. In dem Text in Jesaja bringt den Israeliten die Anwesenheit Gottes gar nichts, weil sie sich selbst von ihm abgewandt haben. Sie werden trotzdem überfallen und ausgeraubt von dem Nachbarvolk, obwohl es heißt, dass Gott bei ihnen war. Und es liegt an ihrer Sünde. In Gottes Anwesenheit ist kein Platz für Sünde. Gott ist mit uns. Klingt für uns schön. Aber seid euch bewusst, wie heilig und perfekt Gott ist. Und wie sehr wir es nicht sind. Gott ist mit uns bedeutet hier im Text nicht automatisch was Gutes, weil das Volk, mit dem Gott hier ist, voller Sünde ist und von ihm nichts wissen will. Und irgendwie gilt es genauso uns heute. Und vielleicht haben die ersten Leser von Matthäus deswegen im ersten Moment auch gedacht, das Kind heißt Immanuel? Scheiße. Jetzt wird Gott uns strafen. Jetzt ist Gott hier bei uns und jetzt bekommen wir von ihm das, was wir wegen unserer Sünde verdienen. Strafe. Und womöglich ist es sogar ein Bild, das auch heute viele von Gott haben. Gott, der straft. Jetzt nicht wegen Sünde, weil der Begriff Sünde ist ja irgendwie nicht mehr so richtig anschlussfähig, aber einfach, weil er einem halt nichts Gutes wünscht. Oder? Wenn Gott überhaupt existiert, dann kann er definitiv nicht gut sein, sonst würde es mir nicht so gehen, wie es mir geht, sonst würde es der Welt nicht so gehen, wie es ihr geht und dann würde nicht das passieren, was passiert. Aber er ist gut. Und der Beweis ist das Kind. Immanuel. Jesus. Und dieses Kind ist quasi das Aber vom Aber. Gott ist mit uns, aber das könnte eventuell ein riesiges Problem darstellen. Aber Gott löst dieses Problem. Warum zitiert Matthäus diesen Vers, wenn es eigentlich nicht so richtig gut ist, dass das hier erwähnte Kind mit dem Namen Immanuel in Verbindung gebracht wird? Warum zitiert er das, wenn Immanuel im Kontext von Jesaja bedeutet, dass Gott Gericht übt gegen sein Volk? Weil die Frage nicht offen bleibt, ob das wirklich gut für uns ist, dass Gott mit uns ist. Weil wir nicht weiter rätseln müssen, ob er jetzt strafen wird, sondern er uns eine Antwort auf die Frage gegeben hat. Im Namen Jesus wird die Frage beantwortet, ist Gott für uns oder gegen uns? Er ist für uns. Ja, es ist gut, dass Gott mit uns ist. Denn Jesus heißt, der Herr rettet. Gott ist mit uns und er ist für uns. Gott ist mit uns und er ist nicht gekommen, um zu richten oder um zu strafen, auch wenn wir es wegen unserer Sünde verdient hätten, sondern um uns genau daraus zu retten. Das Kind heißt Immanuel. Es ist Gottes Anwesenheit bei uns Menschen und es heißt Jesus, weil Gott durch ihn all unsere Sünden auf sich nimmt und uns rettet, unverdient und aus Liebe. Gott ist mit uns und das ist das Beste, was passieren kann, weil er auch für uns ist. Aus dem Fragezeichen hinter Immanuel wird ein Ausrufezeichen hinter Jesus. Jesus ist Gottes Zuwendung gegenüber uns Menschen. Jesus ist Gottes, ihr braucht mich, ich bin für euch da. Jesus ist Gottes, eure Sünde trennt euch von mir, aber ich räume sie weg. Jesus ist Gottes, vertraut auf mich, dann werde ich euch retten. Jesus ist Gottes, versteht ihr jetzt endlich, dass ich euch wirklich liebe? Versteht doch, dass ich wirklich gut bin. Es ist sein, ich gebe alles für euch, damit du und ich wieder in Gemeinschaft sein können. Jesus ist das Göttliche, ich liebe euch. Und es ist sein, ich mache den Weg frei, und zwar komplett. Jesus ist Gottes, ich nehme all eure Schuld auf mich, vertraut mir. Es ist Gottes Gegenwart, die zum Segen wird. Das ist Jesus. Jesus ist Gott selbst als Mensch. Klein, scheinbar unbedeutend, später verraten, verachtet, verlassen und getötet. Aber in all dem der Retter dieser Welt. Und so kann man, wenn man zu Jesus gehört, voller Freude sagen, Immanuel, Gott ist mit uns, Gott ist mit mir. Weil in Jesus deutlich wurde, dass er auch für mich ist, dass er auch für uns alle ist und mir meine Schuld vergeben kann. Jesus ist die Antwort auf die Frage, wer ist Gott und wie ist Gott? Er ist der Retter der Welt und er ist da. Momentan hängen in der Stadt Plakate von Extinction Rebellion, einer Klimaschutzbewegung. Auf denen steht, die größte Gefahr für den Planeten ist der Glaube, dass ihn jemand anderes retten wird. Und ich kann natürlich verstehen, was das im Kontext des Klimaschutzes meint und wie die das meinen, muss aber trotzdem vehement widersprechen. Die größte Gefahr für unseren Planeten ist der Glaube, dass wir ihn selbst retten könnten. Oder positiv gesagt, der größte Segen für unseren Planeten ist, dass Jesus ihn schon gerettet hat. Jesus ist der Retter. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 steht, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden könnten. Kein anderer Name außer Jesus. Gott rettet. Er ist für uns. Und ich will zum Schluss nochmal zurück zu dem Ding mit dem Hinweisschild kommen. Also ein Hinweis auf Jesus sein. Und damit auch zurück zu der Frage, was das Ganze eigentlich konkret bedeutet. Wenn Jesus gekommen ist, um zu retten, bedeutet es ja offensichtlich, dass wir Rettung nötig haben. Wenn es stimmt, dass Menschen von ihrer Werkseinstellung aus Sünder sind und damit getrennt von Gott kein Interesse an ihm haben, automatisch das tun, was er schlecht findet und eigentlich am liebsten selbst Gott sein wollen und aus eigener Kraft an ihrem Zustand auch gar nichts ändern können. Wenn Gott aber den Menschen eigentlich dazu geschaffen hat, dass er mit ihm in Gemeinschaft lebt, wenn das stimmt und es stimmt, dass Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch nicht möglich ist, solange Sünde vorhanden ist und Gott diese Sünde außerdem hasst, wenn das alles stimmt, dann braucht es eine Intervention von außen. Und das ist Jesus. Und da wird deutlich, es kommt gar nicht auf mich an. Jesus ist der, der in mir bewirkt, dass ich auf ihn hindeute. Dass andere ihn in mir sehen können. Ihn, den Retter. Und ja, das setzt irgendwie Schritte voraus. Glaube ich überhaupt, dass Gott existiert? Und wenn ja, glaube ich, dass es Sünde gibt und dass das ein Problem ist? Und wenn ja, glaube ich, dass ich Rettung brauche und Jesus mich retten kann? Und wenn ja, will ich überhaupt ein Hinweis auf ihn sein? Und will ich überhaupt, dass noch mehr Menschen ihn kennenlernen? Und das sind ganz schön große Fragen. Ich wünsche dir, dass du hierbei mittendrin Antworten auf diese Fragen findest. Oder zumindest anfängst, darüber nachzudenken. Und dir diese Fragen vielleicht zum ersten Mal auch selbst stellst. Es ist nicht meine Leistung, wenn andere Menschen in mir Jesus sehen. Und ich könnte auch gar nicht genau erklären, wie das funktioniert. Und bin gefühlt auch oft ein sehr schlechter Hinweis. Aber es ist sein Wirken. Und es ist sein Wirken, wenn Menschen anfangen, ihn kennenlernen zu wollen. Es ist sein Wirken, wenn Menschen anfangen, ihm zu vertrauen. Und es ist sein Wirken, wenn Menschen aus ihrer Schuld gerettet werden und zu Jesus gehören. Und genau dafür ist er gekommen. Und er verspricht, dass durch ihn Menschen gerettet werden. Das Kind heißt Immanuel. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Und es heißt Jesus. Das bedeutet, Gott rettet. Denn er ist für uns gestorben, hat für uns gelebt und ist für uns auferstanden. Auch für dich. Amen.